Ja, ab dem November 2013 gab es in der Ukraine die sogenannte Euromaidan-Bewegung, ab dem Februar 2014 die Übergangsregierung von Jazenjuk. Und es hat sich dagegen eine Bewegung entwickelt, den sogenannten Anti-Maidan nennen es auch manche, hauptsächlich im Südosten der Ukraine, mit Leuten, die sich gegen diese Tendenz, sowohl gegen den Maidan, aber natürlich auch gegen die Übergangsregierung Jazenjuk ausgesprochen haben. Wir wollen heute mit Kai Ehlers etwas eruieren, worum es sich handelt im Südosten rund um das bekannte Donezk-Becken. Dort gibt es, wie die Medien berichten, Separatisten, prorussische Separatisten. Von der Regierung selbst werden sie als Terroristen bezeichnet.
Ja, das ist auch eine sehr problematische Situation. Ich meine, durch unsere Presse und auch selbst durchs Internet gehen zum Teil richtige, zum Teil falsche Informationen darüber, dass russische Nationalisten, ich rede nicht von der russischen Regierung, wohlgemerkt, sondern russische Nationalisten freihändig oder Auftrag, in eigener Intention, also auf der Duginschen Linie, auf der Plochanowschen Linie, also auf der Linie der russischen Nationalisten, dort also einströmen und dort helfen wollen und dort helfen und dort tatsächlich auch tendenziell Kommandostellen oder Einflussstellen also übernehmen, wie zum Beispiel der Herr Strelkow, der also als Kommandeur in Donezk gilt. Das ist alles so, aber das ist keine offizielle Politik Russlands. Das ist ein ganz anderer Vorgang. Das ist der Vorgang, dass russische Nationalisten diese Bewegung dort unten für Autonomie von Kiewer Zentrum als eine Bewegung für ihre Vorstellung eines neuen Russland oder eines von Russland abhängigen, orthodoxen, eigenen Russlands erkennen und darin jetzt versuchen, Politik zu machen. Diese Situation im Osten und Süden des Landes, aber unter dem Kriegsdruck, der dem Bürgerkriegsdruck steht und da diese Radikalisierung, diese Militarisierung stattfindet, in der die ursprünglichen Inhalte, wie soll ich sagen, verloren zu gehen drohen. Ja? Und die Bevölkerung natürlich unter dem irren Druck steht dieser Bombardierung und versucht wird, also die Menschen sozusagen von ihren eigentlichen Zielen und auch den Leuten, die jetzt diese Ziele zu vertreten scheinen und die dafür kämpfen, zu trennen, indem also diese Art von Terror ausgeübt wird und die Leute reihenweise, natürlich die Mütter, die Kinder, die Omas und so weiter, die Städte verlassen und die kämpfenden Männer bleiben zurück. Also das muss man sich ja als konkrete Situation vorstellen.
Wie kann man sich denn das jetzt nochmal noch konkreter vorstellen? Nehmen wir mal so eine Bergarbeiterfamilie aus dem Donetz. Wie blicken die jetzt sozusagen auf diese schwer bewaffneten Milizen? Sind das sozusagen Leute, die sie dulden? Sind das Leute, die für sie sprechen? Oder sind das Leute, die sie doch etwas ängstlich betrachten? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich denke, das kann man nicht über einen Leisten ziehen, aber ich kann das vielleicht mal am besten so schildern. Ich habe neulich einen wunderbaren Bericht in der FAZ gelesen. Da schildert ein Reporter, der vor Ort war, angesichts des Absturzes der Boeing, wie das da vor sich ging. Und da wurden also unter der Überschrift "Wir sind es nicht gewesen", unter der Überschrift "Wir sind es nicht gewesen", beschreibt dieser Reporter völlig verwundert, dass die Kumpels, die Grubenarbeiter, die man da abkommandiert habe, um da die Leichen um da aufzuräumen und so weiter, dass die gegenüber den Reportern dann mehrfach immer wieder erklärt haben: "Wir waren es nicht, wir waren es nicht." Und der Reporter sich wundert, wieso sagen die immer "wir", warum sagen die nicht "die", also die da, die Terroristen oder so, oder die Separatisten. Nein, wir waren das nicht. Und dann, also das ist vollkommen klar, was er da für einen Eindruck bekommen hat. Die Bevölkerung identifiziert sich mit den Leuten, die da kämpfen. Das sind nicht die und wir. Ja?
Wie kommt es denn jetzt überhaupt zu so etwas wie einer Identifikation der Bevölkerung mit den sogenannten Separatisten? Also
In dem Moment, wo dieser Euromaidan sich also als das erwies, was er war, nämlich als ein Versuch, die Ukraine zu ukrainisieren und also eine Zwangsukrainisierung aller Teile vorzunehmen, die auch sonst schon im Widerspruch oder jedenfalls in Distanz zum Zentrum Kiew standen, die Menschen sich bedroht gefühlt haben. Und dann, als die Regierung eintrat, mit der ersten Forderung, also sofort die Sprache, die russische Sprache, diese speziellen Möglichkeiten also der eigenen Sprache in der eigenen Region zu unterbinden, sich total bedroht gefühlt haben in ihrer Identität, ja, in ihrer Sowjetunion und schon vorher in der russischen Geschichte entwickelten Identität und von daher also einfach ganz spontane Widerstände kommen. Das ist das eine. Das zweite ist, oder vielmehr noch grundlegender, ist natürlich der Protest gegen die Situation, gegen die Lebenssituation. Und diese beiden Dinge verbinden sich in einer Weise miteinander, die du kaum wirklich definieren kannst. Das sind auch keine klaren Ziele in dem Sinne, dass man sagt, wir wollen jetzt das und das und das. Abgesehen davon war es so, dass die unter diesen Umständen die Kommunistische Partei, also die auch die Sowjetnostalgie und so weiter, also in dem Teil, der jetzt der Osten und Süden ist, ganz anders entwickelt waren als im westlichen und im zentralen Teil. All diese Dinge, die mischen sich miteinander zu einem Gefühl, wir wollen selbst bestimmen, wie wir leben wollen. Das ist die Grundlage. Und dieses sich selbst bestimmen wollen, wie wir leben wollen, das wird den Menschen von der jetzigen Zentrale Kiew nicht erlaubt. Ganz, sagen wir mal ganz schlicht. Im Gegenteil sogar, es wird dagegen also massiv angegangen. Ich habe hier vor mir liegen ein Manifest, das neulich entschieden worden, also geschrieben ist, zusammengetragen worden ist von Vertretern der aus den umkämpften Gebieten bei einer Konferenz in Jalta, beginnt mit den Worten: Welches Ziel hat unser Kampf? Aufbau einer gerechten sozialen Volksrepublik ohne Oligarchen und ohne korrumpierte Bürokratie auf dem Territorium der Ukraine. Das ist der allererste Satz. Und in diesem Stück geht es weiter: von der Basis her, von unten her aufgebaute Volksmacht, also Räterepublik, Rätevorstellungen und so weiter, die werden dann in diesem Papier entwickelt. Das sind die positiven sozusagen, die positiven Ziele, die an diesen Gefühlen, die ich eben geschildert habe, anknüpfen. Dann gibt es aber auch andere Leute, die da anknüpfen. Das sind die von mir eben genannten Dugins und der Prochanow und so weiter, die also...
Die Ultranationalisten russischer Provenienz.
Die mit nationalistischen und orthodox-religiösen Vorstellungen versuchen anzuknüpfen an dieser Unzufriedenheit. Also die Situation ist, die brodelt. Man ist auch in der ideologischen Auseinandersetzung und das Problem geht ist, dass unter der Situation der ständigen Waffeneinsatzes natürlich kaum noch diskutiert werden kann.